Ja, Pauli, wie ich sehe, hast auch du uns ein wunderbares Getränk mitgebracht. Das ist ja die einzige Aufgabe, die wir unseren Gästen quasi mitgeben. Bitte bringt ein Getränk mit, was nicht aus eurem Unternehmen ist. Und ich sehe auf jeden Fall schon mal, du hast dich nicht für Bier entschieden. Was genau hast du uns mitgebracht und warum auch hast du diese Rastallgläser ausgewählt dafür?
Ja, also ich habe mitgebracht aus dem Hause Gorbatschow Skinny Bier, also ein Wodka-Soda in der Dose, also ein alkoholhaltiges Ready-to-Drink für uns. Und
auch extra das für die Figur sozusagen, oder? Ein Getränk.
Das war jetzt nicht der Hintergrund, weil, wie ich weiß, bist du ja rank und schlank und sportlich. Und zu dem von mir mitgebrachten Getränk, Skinny Bitch, ich spreche mal den Begriff aus, auch wenn er hier auf der Dose abgekürzt ist. Da habe ich ein paar Jahre meines Lebens, hat mich das begleitet und deswegen habe ich es mitgebracht. Den Artikel führen wir noch nicht im Sortiment, wird vielleicht sicher der Fall sein, dass wir den noch aufnehmen, weil ja, das Thema Kalorien reduziert ja auch in aller Munde ist. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden.
Und die Gläser jetzt, also weil Rastall hat uns ja eine Vielzahl an Gläsern, gebrandete Gläser extra mit unserem Podcast-Logo versehen, zur Verfügung gestellt und hast jetzt genommen, weil da mehr reinpasst oder was ist da?
Nein, das nicht. Hat mich jetzt spontan einfach angesprochen und ja, so habe ich das Ganze, habe ich mir noch erlaubt, ein paar Eiswürfel und eine Zitrone mitzubringen, dass das auch das Auge auch mitdringt.
Sehr gut, dann würde ich sagen, mach mal auf und schenk ein, weil dann können wir das mal probieren. Geht, das ist schwierig, gell? Das ist,
ja, das schauen wir mal.
Nicht geschüttelt davor, sehr gut.
Gut.
So, kommst du da hin, sonst kann ich das auch übernehmen, wenn es ist.
Nicht ganz einfach. Ich reiche dir das einmal rüber.
Genau, gibst du mir das einfach.
So.
Ja, würde ich sagen, das probieren wir erstmal jetzt.
Genau.
Schauen wir mal, was Skinny B so kann.
Prost.
Zum Wohle, Prost. Und damit jetzt auf jeden Fall ganz offiziell herzlich willkommen zu Auf ein Glas, der Inside-Getränke-Podcast. Heute mit Paul Anderl Junior, Geschäftsführer von Anderl Getränke in Oberpframmern bei München. Und ich meine, du bist wirklich noch ein junger Kerl, gerade mal Mitte 30, aber trotzdem schon, glaube ich, seit 15 Jahren oder so Geschäftsführer. Und da würde ich jetzt direkt gerne mal mit dir drüber sprechen. Wie war das für dich? War für dich der Weg schon immer vorgezeichnet, irgendwie durch deinen Papa, dass du gesagt hast, ja, ich werde den Laden übernehmen und schau gar nicht links und rechts?
Ja, also war für mich so, hat sich für mich so angefühlt. Ich bin aber auch froh und stolz, dass da mein Papa nie irgendwie das geäußert hat oder auch Druck gemacht hat, sage ich jetzt mal. Aber irgendwo hat er es wahrscheinlich nicht verstecken können, dass er sich freut, wenn es so ist. Und als es bei mir irgendwie losging, so in der Pubertät, was will man mal machen, wo sehe ich meine Interessen? Da wurde ich, sage ich mal, zum Start etwas unsanft in die Getränkebranche eingeführt. Nämlich ab dem Tag meines 15. Geburtstags hat der Papa zu mir gesagt, so und ab sofort arbeitest du jeden Samstag bei uns im Lager und darfst jeden Samstag um 5 Uhr in der Früh da antanzen und die Hallen reinigen mit Besen. Und ja, das als 15-Jähriger, glaube ich, könnt ihr euch vorstellen, dass man Samstag in der Früh um 5 aufstehen und da arbeiten, nicht so begeistert ist, aber ich konnte mich dann schnell hocharbeiten und durfte dann nach einem Jahr an der Lehrgutannahme im Getränkemarkt starten und dann war das auch mit den Arbeitszeiten ein bisschen angenehmer wie im Lager und ja, so habe ich mich in der Getränkebranche sofort wohlgefühlt, weil ich mit Kunden zu tun hatte, weil die Produkte dann natürlich im Alter, wo man anfängt, Bier zu trinken, interessant waren. Und ja, bin bis heute nicht mehr rausgekommen aus unserer schönen Branche. Ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet auf den Podcast und kann sagen, dass ich jetzt 21 Jahre in der Getränkebranche unterwegs bin.
Wow.
Und ja, fühle mich noch nicht so alt.
Und das aber mit schlanken 36, oder?
Ja, genau.
Ja. Wahnsinn. Und hast du mal links und rechts geschaut? War für dich, gab es mal irgendwas anderes, wo du gesagt hast, würde mich auch interessieren, könnte ich mir vorstellen?
Also nein, habe ich nicht. Ich habe angefangen mit so klassischen Schülerpraktikas. Da habe ich das bei uns in der benachbarten Brauerei, in der Brauerei eingemacht, eine Woche. Das hat mich jetzt nicht so begeistert, weil ich so klassische Praktikantenaufgaben hatte, was ich ja verstehen kann in einer kleineren Brauerei. Was willst du da einem zeigen, der eine Woche da ist? Ein Jahr später hatte ich dann das Glück, dass ich wieder ein Schülerpraktikum machen durfte, und zwar bei Paulana. Und das war genau in dem Jahr, wo die Fußball-WM in Deutschland war. Und es war, glaube ich, wenige Wochen danach, nachdem Paulana die goldene Kamera für diesen Oliver Kahn-Spot gewonnen hatte, und ich durfte da 2 Wochen im Marketing sein, und die haben, glaube ich, 2 Wochen nur Party gemacht, als ich da war, und dann dachte ich mir, das gefällt mir hier.
Nicht schlecht, so, ja, hätte ich mir dann auch gut vorstellen können. Wann war denn der Moment, ich glaube, dein Vater, der hat ja auch insgesamt über 40 Jahre im Unternehmen gearbeitet, so, und war operativ in der Führung sozusagen. Wann war der Punkt, wo er zu dir gesagt hat, okay, Buhr, jetzt bist du soweit, jetzt kannst du das Ganze alleine machen?
Ja, so diesen einen Punkt, den gab es nie, muss ich sagen. Ich bin meinem Vater da sehr dankbar. Der hat mir eigentlich relativ früh schon Verantwortung für einen Bereich übertragen, der ihn einfach nicht begeistert hat. Und da konnte ich mich halt dann austoben. Und so habe ich mich einfach, das war so eine schrittweise Sache. Also es gab jetzt nie diesen einen Tag, sondern es war ein Prozess, der über viele Jahre gegangen ist.
Und du hast ja gesagt, du hast im Fachmarkt sozusagen angefangen an der Leergutsortierung, Annahme. Aber Anderl ist ja viel mehr als einfach nur die Fachmarktkette, die nach außen hin sichtbar ist. Vielleicht kannst du mal ganz kurz für alle, die jetzt hier so zuhören, kurz mal sagen, was steckt eigentlich alles hinter Anderl Getränke?
Ja, gerne. Also die Anderl Getränkegruppe besteht heute aus 3 Vertriebsbereichen. Das, was du gerade schon angesprochen hast, unser umsatzstärkster Bereich heute sind unsere 29 Getränkefachmärkte in Ober- und Niederbayern. Wir betreiben einen Getränkefachgroßhandel mit Zentrallager in Oberpframmern hier in der Nähe von München. Und unser 3. Vertriebsbereich, unser jüngstes Kind, ist unser Online-Lieferdienst, wo wir über eine Online-Plattform Getränke vertreiben und mit so Sprintern quasi nach Hause oder hier ins Inside-Büro Getränke liefern.
Ist tatsächlich so. Also wir werden tatsächlich, man darf es glaube ich sagen, von euch beliefert. Meistens mit Wasser aus der Alpenregion sozusagen. Genau. Ich glaube, wenn ich mich jetzt da nicht täusche, mit allen 3 Vertriebsschienen über 100 Millionen Euro Umsatz. Vielleicht kannst du da mal kurz, du hast schon gesagt, Fachmarkt ist natürlich der größte Anteil, aber wie verteilt sich sonst nur so ungefähr prozentual?
Ja, also ist mir klar, wenn ich in einen Podcast eingeladen werde, dass die Frage kommt. Machen wir heute auch kein großes Geheimnis mehr draus. Wir machen in diesem Jahr knapp 150 Millionen Euro Umsatz. Davon 80 Millionen in unseren 29 Getränkefachmärkten, den Rest im Großhandel und im Lieferdienstbereich, wobei der Lieferdienstbereich mit Abstand unser kleinster Vertriebsbereich ist.
Wenn wir jetzt mal kurz in die einzelnen Vertriebsschienen so reinschauen, den Fachmärkten, da habe ich jetzt letztlich, also ich glaube, es gibt schon ein paar Monate, aber da machst du ja jetzt auch Werbung, ihr habt eine eigene App.
Genau.
Wie wichtig ist die App für die Kundenbindung, und kannst du schon mittlerweile sagen, was sie dir bringt, also eurem Unternehmen?
Ja, also super wichtig ist sie heute schon für uns nach 3 Monaten. Ich kann es mir ohne schon gar nicht mehr vorstellen, und in der Zukunft, glaube ich, wird es ohne so ein Vehikel gar nicht mehr gehen, einfach auch junge Käufergruppen in unsere Läden zu bekommen. Also wir haben das gemacht, ohne dass wir das Rad neu erfinden wollten. Ich meine, jeder kennt die klassischen Apps der Discounter und Lebensmittelhändler. Unterm Strich war es uns wichtig, einfach auch, warum soll jetzt der Konsument noch eine App runterladen? Braucht er erstmal keiner. Und da haben wir gesagt, okay, wir konzentrieren uns auf einfache Sachen, wir geben den Kunden Benefits an die Hand. Klar, in der heutigen Zeit ist das Thema Sparen, ist das Thema Punkte sammeln in ein Bonussystem wieder einzulösen. Und damit sind wir losgelaufen. Und man muss ja schon ganz klar sagen, Teil des Deals mit dem Kunden ist ja, dass er dafür seine Daten uns zur Verfügung stellt. Dafür kriegt er ja seinen Bonus und seine Vorteile. Und nach kurzer Zeit kann man schon sagen, dass es super spannend ist und dass ich irgendwie auch schon fast schockiert war, dass ich jetzt schon ein paar Jahre Einzelhandel mache und ja auch ein paar Euro Umsatz mache mittlerweile, wo wir sehr glücklich drüber sind und wir gar nicht unseren Kunden kannten. Mhm. Also wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, wie viel Anteil an männlichem Publikum und weiblichem Publikum hast du, wie ist das Durchschnittsalter, wie verteilt sich's auf die Generationen? Ich hätte die Frage ja schlichtweg einfach nicht beantworten können. Und heute können wir für den Teil der App-Nutzer die Frage beantworten. Wir versuchen, den so repräsentativ wie möglich zu machen, also zu vergrößern. Und die Erkenntnisse sind natürlich spannend, wo wir heute stehen und auch wo wir natürlich hinwollen.
Und kannst du aber auch so genau aussteuern und sagen, okay, ich weiß jetzt hier, Peter Müller kauft bei mir ein, ist 55 Jahre alt, kauft am liebsten pro Woche 3 Kästen Augustiner, dass du dem ein individuelles Angebot auch schicken kannst. Ist sowas möglich und macht ihr sowas?
Ja, theoretisch ist sowas möglich, soweit sind wir aber noch nicht. Ich sag mal, uns geht's auch nicht um den Peter Müller. Also da muss auch keiner Angst haben, dass da wir irgendwie einzelne, wenn du jetzt morgen bei uns einkaufen gehst, dass wir da irgendwie spionieren, was kauft der Holger so heimlich ein. Und das ist ja nicht das Thema. Es geht ja um um auch zu sehen, welche Altersgruppen kaufen welche Artikel, kaufen die Artikel im Angebot, wenn ja, zu welchem Preis, wie viele Kunden kaufen die gleiche Marke wieder, wie viele Kunden kommen in den Markt, wenn ein gewisser Eckartikel für einen attraktiven Preis im Angebot ist, wie oft kommen unsere Kunden wieder, wie viele Kunden kommen überhaupt wieder. Also zunächst geht es uns rein um diese Erkenntnisse. Mhm. Natürlich das, was du gesagt hast, in diesem kundenindividuellen Aussteuern von Aktionen wird es weitergehen oder wird es enden, will ich fast sagen, es endet ja nicht, aber werden wir es weiterentwickeln. Und ja, so arbeiten wir uns jetzt peu à peu nach vorne.
Hm. Du hast auch schon den Online-Lieferdienst Getränkedienst.com angesprochen. Der, sagst du, ist ja der kleinste Part von eurer ganzen Unternehmensstruktur, wirft am wenigsten Umsatz ab. Ist auch nicht ganz so einfach in dieser Branche. Jetzt natürlich in so Ballungsräumen und Metropolen wie München, da hast du natürlich große Konkurrenz. Vor allem jemand wie Flaschenpost, ja. Aber trotzdem ist es dir ja gelungen, ein tragfähiges Konzept auf die Straße zu bringen, sozusagen. Vielleicht kannst du ganz kurz einfach mal so erzählen, welche Kunden erreicht ihr damit? Ja, und ja, vielleicht hast du auch die ein oder andere Zahl dazu.
Ja, also wir bei uns im Haus haben mit diesem Geschäftsfeld 2018 gestartet und haben wirklich auch bei Null gestartet und haben uns da bei Null angefangen und haben dann das bestehende Unternehmen Getränke Elsholz hier in München vom Max Elsholz, da haben wir uns mehrheitlich, ich sag's mal, eingekauft, das habt ihr ja damals ja auch geschrieben, weil wir es einfach vom Stand weg selber, war es schon ein mühseliger Weg und der Max hatte schon tragfähige Umsätze, auch schon im 1-2-Millionen-Bereich und so haben wir das jetzt weiterentwickelt. Ich wundere mich, dass du mir nicht gleich die Frage stellst, ob wir damit Geld verdienen. Die wird mir eigentlich immer gleich gestellt. Ja,
ich wollte so durch ein bisschen so durch die Hintertür.
Kenne ich von dir gar nicht.
Dachte so on air, so. Macht man das vielleicht etwas charmanter. Aber gut, okay. Ich weiß dann, wo es jetzt so lang laufen wird.
Okay, ja, also wir haben da viele Jahre auch Geld verloren und haben das auch immer wieder überprüft. Ist es das, was wir wirklich machen wollen? Klar, es Familienunternehmen kann man das schon mal eine Zeit machen, aber irgendwann, glaube ich, stellt sich jeder dann auch die Sinnfrage. Ich bin sehr stolz, dass wir seit wenigen Jahren jetzt da auch schwarze Zahlen schreiben. Und wie haben wir uns da organisiert oder was ist unsere Ausrichtung? Zum einen sind wir reiner Getränkelieferant und damit sind wir ja schon fast alleine am Markt, weil alle anderen Anbieter ja letztendlich das Thema Getränke und Lebensmittel zusammen machen. Und wenn ich heute bei einem Lebensmittel-Online-Shop 5 Kisten Wasser für hier fürs Büro bestellen will, dann kann ich das ja teilweise gar nicht, weil es maximal Bestellmengen gibt und. Und wir sind da schon ganz klar in so Größenordnungen reingegangen, die größer sind als diese 5 Kisten und kleiner sind, als dass es ein Gastro-GFGH liefert. Also eigentlich in so einen Nischenmarkt rein, den keiner bedienen wollte. Und haben schon gesagt, unser Lieblingskunde ist ein Büro, ist eine Kanzlei. Wir sind hier in München, ist eine Millionenstadt, wir haben eine gute Kaufkraft. Und ich mache immer so mein Lieblingsbeispiel. Die Assistentin in der Anwaltskanzlei in der Maximilianstraße, das kann auch ein Assistent sein, also die geht nicht einkaufen und kauft 10 Kisten Wasser und schleppt die ins Büro. Die bestellt die und geht den bequemen Weg, sehr logisch. Und dafür sind wir genau der Lösungsanbieter. Und so haben wir heute auch roundabout 60% B2B-Umsatzanteil, 40% B2C. Zu Corona gab es da natürlich heftige Verschiebungen, aber so sind wir heute aufgestellt.
Ja. Du hast auch gerade schon gesagt, da unterscheidet ihr euch dann auch vom Gastro-GFGH, aber generell, ihr fahrt ja auch Strecke mit dem Fachgroßhandel sozusagen. Da, Allgut zum Beispiel ist ein Kunde von euch. Könntest du dir auch vorstellen, generell Gastronomie zu beliefern? Oder
nein.
Machst du das für. Nein. Nein, warum kannst du es dir nicht vorstellen?
Weil wir eine klare Strategie bei uns im Haus haben und die verfolgen wir und Gastronomie ist kein Teil unserer Strategie und deswegen fangen wir auch nicht an, nur weil wir irgendwo, ein paar Euro Umsatz auf der Straße liegen. Das hat für uns eine Konsequenz, weil ja, du brauchst ja in der Gastronomie ganz andere Sortimente, du brauchst andere Fahrzeuge, du brauchst Fahrer, die andere logistische Komponenten erfüllen wie im Handelsbereich. Und das können wir heute nicht und wir wollen es nicht und wir wollen auch unser so wie wir heute organisiert und aufgestellt sind, auch nicht verwässern, weil wir es nicht gut könnten, also machen wir es auch nicht.
Und ihr seid ja wirklich stark aufgestellt mit diesen drei Säulen, dann eben eine eigene Logistik, ja, die ihr habt. Ist das in Zeiten wie diesen, wo eine gewisse Straße in dieser Welt gesperrt ist und Dieselpreise doch irgendwie ein bisschen exorbitant nach oben geschnellt sind, ist es Fluch oder Segen, jetzt so eine eigene Logistik zu haben?
Ja, beides hätte ich gesagt, aber es ist ja immer beides. Ja, in Zeiten, wo es Verwerfungen im GFGH-Bereich gibt, wo, wenn man keinen eigenen GFGH oder eine eigene Logistik hat, man irgendwo auch abhängig von jemand anderen ist, kann man auch sagen, ja, ist es gut oder schlecht. Also ich kenne es nicht anders. Das ist USP unseres Hauses. Wir sind sehr stolz, auch da unser Glück in eigener Hand zu haben, was die Warenversorgung anbelangt. Und damit sind wir bis dato immer gut gefahren.
Jetzt ist natürlich, wenn du diese drei Säulen hast, die müssen bespielt werden, da brauchst du Personal. Es ist sehr personalintensiv, das Ganze. Ja. Alleine schon Fachmärkte. Du sagst 29 Fachmärkte, die ihr habt. Da brauchst du in jedem Laden schon mal, sage ich mal, mindestens drei Leute wahrscheinlich. Oder die das Ding irgendwie, einen Marktleiter, einen Filialleiter, dann noch irgendwelche Leute, die in der Sortierung unterwegs sind. Wie schaffst du es, Mitarbeiter an dich zu binden in der heutigen Zeit?
Ja, das ist schon die größte Herausforderung, muss ich sagen, aber uns gelingt es sehr gut. Da freue ich mich auch immer wieder drüber. Klar, man kann sich jetzt hinsetzen und man kann jammern und sagen, oh, die Welt ist ja so ungerecht und es gibt keine Leute. Ja, klar, es ist schwierig, aber was ist schon einfach? Ich oder wir gehen in unserem Unternehmen einfach so ran, dass wir einfach eine gewisse Kultur auch haben, die es einfach auch meinem Führungsteam, das unter mir arbeitet, gewissen Freiräumen lässt und das strahlt sich halt bis in die letzte Ebene ab, sage ich mal. Natürlich nicht immer, ich meine, das geht glaube ich auch nicht, aber Familienunternehmen heutzutage unterwegs zu sein und auch die Menschen zu sehen, die täglich die Arbeit leisten, das glaube ich ist auch ein riesen Mehrwert und das sehen wir als Mehrwert und ja, wir versuchen für unsere Leute da zu sein, das ist nicht immer lustig.
Wenn du sagst da zu sein, kannst du irgendwie das konkret sagen, wie, in welcher Form bist du da für deinen?
Ja,
für
deine ein Beispiel in der Logistik. Wir haben vor vielen Jahren schon angefangen, Mitarbeiterwohnungen zu bauen oder wir haben heute über 30% unserer Mitarbeiter in der Logistik in eigenen Wohnungen untergebracht. Und das ist natürlich was, setz dich auf den Stuhl eines Menschen, der aus einem anderen Land hier in die Region München kommt. Wo soll denn der eine Wohnung finden? Mhm. Also das verstehe ich unter helfen.
Würdest du auch sagen, dass dadurch, dass du ein relativ junger Unternehmer bist, dass du damit auch vielleicht die Chance hast, jüngere Leute, also sprich Nachwuchs, besser anzuziehen, weil die sich vielleicht mit dir auch mehr identifizieren können, als wenn da jetzt vielleicht noch dein Papa am Steuerrad stehen würde?
Ich glaube, das kommt jetzt nicht auf mein eigenes Alter an, sondern ich glaube, es kommt darauf an, wie denkst du? Ja, ich kann nur sagen, als ich in die Branche gekommen bin, irgendwie so richtig eingestiegen mit 21, dann war ich, glaube ich, bis gefühlt die ersten 5, 6 Jahre der Einzige in unserer Branche auf irgendeinem Kongress, der unter 40 war. Also da habe ich mir schon gedacht, wo sind denn hier irgendwelche anderen jungen Leute? Heute ist es total anders. Also ich finde es mega, wie viele junge Leute
heute. Hat sich mehr gemischt auf jeden Fall.
Also das hat sich komplett gedreht und hat sich auch bei uns im Unternehmen gedreht. Also wir haben heute ein super junges Team. Aber ich vergleiche es immer mit dem Fußball. Du kannst jetzt auch nicht, du gewinnst auch keinen Blumentopf, wenn du nur junge Nachwuchsspieler hast. Die Mischung macht's und ältere, erfahrene sind super wichtig, genauso. Und so finde ich den Mix eigentlich entscheidend. Hm.
Wir müssen jetzt nochmal auf deine Fachmärkte zu sprechen kommen. Du hast ja eben gesagt, ich wiederhole es nur nochmal, 29 Fachmärkte hast du jetzt. Wenn ich mich zurückerinnere, ich glaube 2019 waren es 11 Andalmärkte, glaube ich. Also das ist eine sehr, würde ich schon sagen, schnelle Expansion. Und dann wenige Jahre später, jetzt bist du bei 29, da ist natürlich auch noch eine Übernahme mit drin gewesen, über die sprechen wir nachher nochmal. Aber mich würde jetzt mal interessieren, wie wichtig ist für einen Fachmarktbetreiber diese Expansion? Also ist die ein unbedingtes Muss? Muss die stattfinden?
Nee, die muss nicht stattfinden. Das darf ja jeder Betreiber halten, wie er es für richtig hält. Ich habe angefangen mit 3 Märkten. Da kannst du jetzt sagen, baue ich von 3 auf 2 ab. Es kann ja auch sein, wenn ich mit 2 Märkten glücklich bin oder mit 3 und habe da, die geben mir das, was ich brauche, dann ist es völlig okay, das muss jeder selber wissen. Für mich selber als Person gibt es nur einen Weg, das ist Wachstum. Ja? Das ist halt meine Einstellung mir geht es auch nicht einfach um irgendwelches Wachstum, sondern um qualitatives Wachstum. Und da kommen wir auch her, da sind wir heute, das beschäftigt uns auch jeden Tag, weil es kommt nicht auf die Anzahl der Märkte an, es kommt auf die Qualität eines jeden einzelnen Marktes für mich drauf an. Und da gehen wir schon sehr kritisch mit uns selber um und haben da uns selber auch die Latte einfach sehr hochgelegt, weil der Umsatz je Filiale für mich entscheidend ist und nicht die Anzahl an Filialen. Und
kannst du das sagen, so im Durchschnitt pro Filiale, wie viel
Umsatz? Ja, das ist ja jetzt keine schwierige Mathematik. Wir stehen heute,
für mich schon, also für mich ist es schwierige Mathematik.
Wir stehen heute ja irgendwo bei einem Durchschnittsumsatz von 2,8 Millionen Euro im Durchschnitt. Ja. Die Zahl, das ist eigentlich die einzigste Zahl, die uns beschäftigt. Hm. Und wenn wir einen neuen Markt machen, dann kannst du dir vorstellen, dann muss der ja mehr machen. Ja. Wir wollen ja den Durchschnitt hochziehen. Mhm. Und solche Standorte zu finden und solche Märkte zu eröffnen, ist eine Herausforderung.
Auf ein Glas, der Inside-Podcast. An dieser Stelle könnte Ihre Werbung zu hören sein. Platzieren Sie Ihre Produktvorstellungen bei uns im Podcast und richten Sie Ihre Botschaft direkt an die Zielgruppe. Und das alles für wenig Geld, direkt und emotional. Sprechen Sie uns an oder wenden Sie sich direkt an unsere Anzeigenabteilung. Die Kontaktdaten gibt's in den Shownotes. Deine Expansion, wenn man sich das mal so auf der Landkarte anschaut, zumindest mir kommt es so vor, es ist eher so Richtung, von München aus gesehen, Richtung Osten rüber. Das ist so der Bereich, wo du hingehst oder wo du hinzielst. Hat es was mit dem anderen großen Münchner Getränkehändler oder Fachmarktbetreiber zu tun? Wir können den Namen natürlich nennen, die Orterer Gruppe. Ja. Da habe ich so, wenn ich es mir anschaue, die sind Richtung Franken hochgegangen, die gehen aber auch in den Südwesten nach Baden-Württemberg rüber. Ist es, dass du sagst, okay, so gehen wir uns aus dem Weg, ich mache dann alles von München aus im Osten drüben und der Rest, den können die gerne machen? Oder hat es damit gar nichts zu tun?
Nee, so würde ich es jetzt nicht sagen. Ich sage mal, Expansion. Natürlich schauen wir auf die Landkarte und gibt es Orte, die gut versorgt sind, ja, wo Kollege Orterer beispielsweise tolle Standorte betreibt. Und damit würde ich sagen, ist ja der Ort dann gut versorgt. Das ist jetzt nicht unbedingt das, wo wir dann hingehen wollen und werden, weil das bringt ja auch nicht viel, sondern wir suchen schon gezielt eigentlich nach Standorten, wo vielleicht auch der ein oder andere Händler ist, der mal ja, auf absehbare Zeit, ich sage jetzt mal so Begriff Garagenmarkt oder einfach, ja, den wir nicht so stark einschätzen, sagen wir es mal so, ich will da jetzt überhaupt nicht wertend unterwegs sein, da zieht es uns hin. Hm. Und es zieht uns auch in kaufkräftige Regionen. Jetzt bin ich Münchner, der gemeine Münchner schaut immer so, wie soll ich sagen, ein bisschen von oben herab auf Niederbayern. Ich tue das gar nicht, weil es eine tolle Region ist, die sehr kaufkräftig ist. Und deswegen, ja, sind wir mit offenen Augen und Ohren in Ober- und Niederbayern unterwegs und möchte es jetzt gar nicht nur auf diese Ostausrichtung beschränken. Ja. Und
mit offenen Augen habe ich zumindest das Gefühl, ist meine Wahrnehmung oftmals, wenn ich mir so einen Andalmarkt und daneben jetzt ein Bild vom Orterer Markt, da habe ich oft das Gefühl, da hat der Pauli auch mal genau geschaut, was macht der Orterer eigentlich, wie macht das? Ich mache es so ähnlich. Ist das jetzt ein Vorurteil, wo du sagst, absoluter Bullshit, oder würdest du mitgehen und sagen, ja klar, der ist erfolgreich, ich meine, das ist der drittgrößte Getränkefachmarktbetreiber in Deutschland, der wird schon einiges richtig machen und von dem kann man sich auch was abschauen, oder wie ordnest du jetzt quasi mein Vorurteil ein?
Ja, erstmal ist es ja absolut unbestritten, dass die Herren Orterer sehr viel richtig machen, da habe ich auch riesengroßen Respekt davor. Ich komme her, ich habe bei uns mit dem Einzelhandel angefangen und wir hatten kein Konzept und ich habe auch irgendwo bei Null angefangen und vor vielen, vielen Jahren haben wir da uns schon angelehnt an das Konzept, das ist so. Heute ist es anders, wir haben auch über die Zeit einfach das Konzept, ich sag mal unser heutiges Konzept erarbeitet, da ist auch durch die Übernahme von Endres einfach
Kommen wir übrigens
viel
noch dazu,
aus Niederbayern, ne? Von Endres mit eingeflossen und so haben wir ein Konzept im Jahr 2026, was ich schon sagen würde, deutlich anders ausschaut wie das von den Kollegen, wo wir einfach unseren eigenen Stil haben.
Weil du jetzt Endres gerade angesprochen hast, machen wir den Punkt gerne jetzt, weil das ist ja natürlich auch in deiner noch jungen beruflichen Laufbahn ein, glaube ich, wahnsinnig wichtiger, vielleicht sogar der wichtigste Meilenstein. Du hast Getränke Endres in Landau, Niederbayern, übernommen. Es glaube ich, waren 11 Fachmärkte, die quasi mit unter dein Dach gewandert sind. Es ist ein komplett moderner Fuhrpark mit rübergegangen zu dir. Du hast teilweise Immobilien mit übernommen und du hast natürlich den feinen Happen von 33 Millionen Euro Umsatz noch mit zu dir gezogen. Wie hat sich das denn eigentlich damals ergeben, dass du, das ist, Endres gehört ja auch oder hatte zur Pro-Gruppe, war da der größte Gesellschafter sogar. Wie kam es, dass du ihm das und dem Klaus Endres abluchsen konntest, sage ich jetzt mal ganz salopp, weil Klaus Endres zu der Zeit sicher noch nicht im Rentenalter sich befunden hat?
Ja, zum einen ist es nicht der Klaus Endres, der ist von Ziegler, ja, in Nürnberg, sondern der Ludwig Endres.
Richtig. Ja. So sind wir Insider, immer mit, genau, dem Namen. Ja, Wahnsinn.
Ja, das kam daher, ich durfte den Ludwig mal auf einer Champions League-Reise kennenlernen und wir haben uns sehr gut verstanden und haben danach zusammengearbeitet in Form, dass er bei uns Kunde wurde. Und so hatten wir einen Draht. Ja, eines schönen Tages habe ich mal eine E-Mail, werde ich nie vergessen, an einem Samstag vom Ludwig erhalten, ob ich denn irgendwie demnächst mal an einem Tag, an einem Samstag oder Sonntag oder an einem Feiertag mal Zeit hätte, um zu ihm zu kommen. Und dann dachte ich mir schon, okay, ja klar, komme ich. Ist zwar jetzt komisch irgendwie der Terminwunsch, dass wir den irgendwie so außerhalb von einem Arbeitstag machen. Und dann bin ich da hingefahren und habe mir tatsächlich im Auto so vorgestellt, was ist denn jetzt eigentlich das Beste, was heute bei dem Termin rauskommen könnte. Und dann habe ich so überlegt und dann dachte ich mir, boah, also Endres ist ja schon echt der Wahnsinn. Also habe riesen Respekt, so eine tolle Firma. Wow, also wirklich verneige ich mich davor, ziehe ich meinen Hut. Wenn der Ludwig Endres mir die Firma anbieten würde, das wäre der Wahnsinn. Also das ist totaler Schwachsinn, so verwegen, das wird nie passieren. Ja, 2 Stunden später ist es passiert.
Ich würde sagen, da können wir gleich nochmal auf diesen Deal, der, glaube ich, ziemlich genau vor drei Jahren stattgefunden hat.
Ja, jetzt haben wir dann 3-jähriges.
Nicht, dass man nachher nur noch Eismischung
da
drin haben.
Ja, das wollen wir auf keinen Fall. Ja.
Solche Amateure sind wir nicht. Nee, Entschuldigung, jetzt habe ich dich da unterbrochen in deiner euphorischen Rede über die Übernahme von Endres.
Ja, also Mai. Der Ludwig hat gesagt, er möchte die Firma gerne in meine Hände geben. Hat mich total gefreut und geehrt und hat mir gesagt, was er sich vorstellt. Ja, und dann bin ich wieder heimgefahren mit dem Paket und habe mich hingehockt und habe dran gearbeitet. Und heute wissen wir ja, was passiert ist. War ein langer Weg, war ein schwieriger Weg. Aber ja. Wir haben es geschafft.
Ich hatte mir eigentlich gedacht, das wollte ich ja schon viel früher hinstellen, aber jetzt mache ich es noch, weil ich dachte mir, ich stell dir hier einen schön hosentaschengewärmten kleinen Schweigeschnaps sozusagen hin. Den gebe ich dir jetzt rüber, wenn irgendeine Frage kommt, wo du sagst, okay, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf zu antworten. Dann musst du halt in den sauren Apfel beißen oder beziehungsweise hier diesen Likör dann einschenken und schlürfen. Dann,
welch ein Zufall, dass das vom Timing her genau jetzt passiert.
Das ist ganz komisch, ja, ich weiß auch nicht. Also, aber irgendwie, naja, egal, auf jeden Fall.
Soll ich schon meinen Schnaps aufmachen?
Na, du wart nur, vielleicht brauchst du ihn ja gar nicht. Ich habe das Gefühl, du brauchst ihn wahrscheinlich gar nicht. Und so geizig wie wir sind, dann können wir den beim nächsten Mal wiederverwenden. Ach so, der ist mir übrigens bei Ralf Krämer, der hat ja dieses Jahr 100-jähriges, ist mir das unauffällig in die Hosentasche reingefallen, als ich bei ihm auf der Messe war. Und seitdem wird es gut gewärmt und
welch ein feiner Tropfen.
Absolut, absolut, ein ganz ein feiner Tropfen ist nämlich das Stinkefinger-Einhorn. Das könntest du mir sozusagen dann ganz galant damit den Stinkefinger zeigen und wenn du nicht antworten willst, ja. Also jetzt hast du uns ja wirklich schon euphorisch erzählt von dieser Übernahme, die ja also wirklich zweifelsohne ein Riesen-Coup für dich war, für das ganze Unternehmen war. Und ein Jahr später kam diese Euphorie quasi auch in einem Schreiben zum Tragen. Da hast du nämlich dann dich mal an die Industrie gewandt, hast an deine Lieferanten und hast die mal ganz höflich darum gebeten, sie mögen doch bitte vielleicht dich damit ein bisschen unterstützen mit der Integration von Endres und einen Integrationsbonus gefordert. Und das führte zu einem Echo, wo ich sage, da haben jetzt nicht alle geklatscht.
Ja, ist ja, glaube ich, logisch. Ich hätte jetzt mal gesagt, die Mechanik ist jetzt gelernt. Keine unübliche Praxis in unserer Branche. Jetzt kann man über die Art und Weise diskutieren. Ja, wir haben diese Art und Weise gewählt. Durften da ja auch dann einen großen Artikel bei euch lesen drüber.
Ich weiß, also den fandest du damals ein bisschen unverhältnismäßig, weil wir deiner großen Übernahme sozusagen eine halbe Seite gewidmet haben, aber dann dem Ärger danach sozusagen mit dem Integrationsbonus, dem haben wir ganze 2 Seiten gewidmet. Da kann mich noch erinnern an ein Telefonat, wo du sagtest, fandest du es nicht ganz so gut.
Ja, ich meine, ihr schreibt, was ihr für richtig haltet, das finde ich auch gut. Und also ich fand es jetzt nicht so negativ, wie du das gerade gesagt hast. Wir haben da unsere Partner angefragt, ob sie uns helfen wollen und haben das dann in den Gesprächen mit den Partnern besprochen. Und irgendwie war das nicht so schlimm, wie ihr das hingestellt habt.
Ja, das kam so bei uns an. Wir hatten so gehört, oh, jetzt wird er überheblich, der Pauli. Ja, jetzt will er langsam ein bisschen viel. Ja, jetzt glaubt er, er ist bei den Großen angekommen. Jetzt kann er sich sowas erlauben. Und vor allem, was, glaube ich, vielen auch bitter aufgestoßen hat, einfach, dass du gesagt hast, okay, wer euch dabei jetzt nicht unterstützt, den werdet ihr halt eben auch nicht mehr so auf der Fläche unbedingt unterstützen. Und da haben viele gesagt, ich glaube, da haben sich die privaten Brauer mit eingemischt, hat sich der Bayerische Brauerbund mit eingemischt, die dann irgendwie gesagt haben, das grenzt ja sozusagen schon irgendwo an Erpressung. Das war so ein Vorwurf, der.
Ja, also möchte ich dazu sagen, dass es nie aus einer, wie soll ich sagen, Überheblichkeit rausgekommen ist, sondern aus einer, wir haben halt diese Mechanik Brief gewählt, klar, jetzt hätte man sich einfach auch mit jedem gleich an den Tisch setzen können. Und von daher, ja, kann ich nur dazu sagen, dass das für uns Themen waren, die wir dann in den Gesprächen besprochen haben. Und das für mich war das so eine typische Sache, die einfach mordsheiß gekocht wurde und dann da irgendwelche tollen Schreiben an uns adressiert wurden. Und hernach war doch alles ganz anders. Und von daher,
ja. Die Wogen sind wieder geglättet mit allen, auch die sich da vielleicht ein bisschen
Also für mich gab es nie was Negatives in dieser Sache. Also
das ist klar, für dich, das ist nicht negativ für dich. Du wolltest ja an die Töpfe der Industrie sozusagen so ein bisschen ran und von denen einfach ein bisschen Unterstützung haben. Also verstehe ich das aus deiner Sicht absolut nicht.
Mein Vater hat früh zu mir gesagt, entweder du machst den Mund auf oder ein Geldbeutel, heißt, ja, wir haben höflich angefragt.
Ja, ja. Und viele haben auch so gemeint, sie hätten in dieser Art, wie der Brief verfasst wäre, einen gewissen Georg Gorki erkannt. Und weil das war jetzt so genau die Zeit, da wurde kurz davor die BIC gegründet, die Beverage Independence Group von Thorsten Schön und Georg Gorki. Dann seid ihr mit der Top-Gruppe eingestiegen, also mit Sargasser zusammen mit Hörl und mit Degenhardt. Ja, das ist also die Top-Gruppe. Hält 25%, ein bisschen mehr, knapp drüber, an der BIC. Und da hatten viele gedacht, oh, da hat doch der Georg Gorki seine Finger mit im Spiel. War dem so?
Also wir tauschen uns mit dem Georg natürlich heute und auch schon zum Start über diverse Themen aus. Aber das Schreiben kam von uns, aus unserem Haus. Und ja, haben das dann mit unseren Partnern auch jeweils besprochen und ja, ist für mich schon jetzt wieder lange her und auch
ad acta gelegt. Ich dachte mir nur, wenn du jetzt natürlich da bist, müssen wir da auch nochmal drüber sprechen, weil ich auch weiß eben, dass wir ja da so ein bisschen Kontakt dann hatten wegen dieser ganzen Geschichte und du das ein bisschen unverhältnismäßig fandest, aber das war ja auch damals schon alles ein sehr sauberes Gespräch und genau, da ist ja nichts hängen geblieben. Mach mal einen Haken dran damit an die ganze Endres-Übernahme, an alles, was danach noch an vielleicht kleinen Streitigkeiten mit den Lieferanten kam. Und reden mal noch.
Gab's nicht.
Gab's nicht, gut. Reden wir mal noch kurz über die Getränkebranche, die sich ja aktuell im Umbruch befindet. Ich meine, davon kriegst du ja als Getränkehändler natürlich wahnsinnig viel mit. Ja, wenn man auch mal auf diese Getränkeabholmarktstruktur schaut, nach Umsätzen, da ist natürlich Bier die Nummer eins. Ja, ich glaube, das sind irgendwie knapp über 40%, laut GfK-Zahlen so zumindest. Dann ist Wasser Nummer zwei und dann kommen die Softdrinks, Carbonated Softdrinks. All diese genannten, bis auf Wasser können wir jetzt mal ausklammern, aber Bier und Softdrinks haben gerade ihre großen Themen. Die Bierkurve geht stetig nach unten und jetzt kommt noch die Zuckerabgabe. Wie schaust du auf diese Themen als Getränkehändler?
Ja, zum einen versuche ich einfach nicht zu lamentieren, zu sagen, es ist ja, wieso genau jetzt oder auch die Zuckerabgabe, sondern ich sehe in allem einfach auch eine Chance. Ja, Bier ist noch die größte Kategorie, wobei wir da auch bei uns im Haus Marktanteile verlieren. Wir sind auch die letzten 2 Jahre nur über alkoholfreies Bier gewachsen im Volumen.
War da alkoholfreies von Augustiner so ein Treiber irgendwie auch?
Ja, absolut. Also hier in unseren Regionen ab dem Tag, als der Artikel rausgekommen ist, war auf einmal von uncool ein alkoholfreies Bier zu trinken mega cool. Und damit war ja nicht nur die Nachfrage bis heute auf dem Artikel Augustiner alkoholfrei einfach sehr groß, sondern das hat ja alle alkoholfreien Biere einfach in ein positives Licht gerückt und auch in Szene gesetzt, sodass es einfach auch in der Gruppe, wenn man unter Freunden war, dann auch völlig akzeptiert und cool war, ein alkoholfreies Bier zu trinken, was vorher in meinen Augen nicht der Fall war. Mhm. Und da sehe ich schon noch ein großes Potenzial für viele Brauer. Natürlich kommt jetzt jeder mit einem alkoholfreien Bier. Dann schauen wir natürlich wieder, Brauchen wir von jeder Marke auch das alkoholfreie Bier? Die Fragen stellen wir uns jeden Tag.
Nach was entscheidet ihr dann, ob ihr eines ins Sortiment aufnehmt oder nicht?
Ja, das darf erstmal mein Team im Einkauf entscheiden. Aber natürlich ist es eine regionale Marke oder eine lokale Marke, dann listen wir immer, ja, weil wir da natürlich, das auch unser USP ist, dass wir da alles auch zeigen wollen. Ist es eine Marke, die von einem Partner ist, mit dem wir sehr intensiv zusammenarbeiten, dann ja. Oder ist es auch eine Marke, wo wir sagen, ja, Mai, das ist jetzt irgendwie eine Copycat von einem anderen, das brauchen wir jetzt auch nicht, weil am Schluss verteilt sich's ja auch wieder und brauchst ja Rotation dann auf den Artikeln. Und ja, das ist natürlich jetzt der übliche Weg, den unsere Branche ja immer so macht, nichts Neues. Und da wird sicherlich noch viel passieren, aber unterm Strich bin ich fest davon überzeugt, dass das Thema alkoholfrei ist ja heute schon ein großes Thema. Also bei uns macht es ungefähr 13% vom Bierumsatz ist alkoholfrei. Damit sind wir, sage ich mal, über Markt.
Über Markt, ja, genau.
Und ich rechne schon damit, wieso soll es nicht mal 20%, 25% haben oder mehr die nächsten 3-5 Jahre. Und das ist sicherlich für die Brauereien eine wichtige Sache. Die zweite Sache, die du angesprochen hast, das Thema
Zucker
und das Thema Softdrinks. Ja, Paulana, wissen wir alle, hat mit einem Spezi da einfach eine Waffe, sage ich jetzt mal, die marschiert und marschiert. Und viele Brauer bringen halt jetzt auch einen Cola-Mix oder ein Limo oder was auch immer auf den Markt, um da auch mitzuspielen. Gleiche Sache wie beim alkoholfreien Bier. Wir müssen natürlich entscheiden, braucht es das von jedem? Ich meine, wir müssen ja die Flächen, die werden ja dann nicht automatisch größer, wenn mehr Artikel auf den Markt kommen, sondern da ist es schon wichtig für uns, richtige Entscheidungen zu treffen, auf die richtigen Pferde zu setzen. Ob es dann richtig ist, erfahren wir dann immer erst hinterher. Und ich glaube, die Zuckersteuer wird sicherlich diesen Bereich, der jetzt stark wächst und wo viele auch sicher jetzt auch investiert haben und sich reinstürzen, sage ich jetzt mal, der wird, wenn es denn kommt, das ist ja noch nicht durch, wird sicherlich so wüten in dem Bereich, ich dramatisiere es jetzt mal, so dass es nicht mehr so sein wird, die Welt wird nicht mehr so sein in dem Bereich, wie sie heute ist. Mhm. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wir haben das mal durchgerechnet, was es heißt für unsere. Wir haben ja auch Eigenprodukte im Limonadenbereich und wir reden da von Preiserhöhungen. Mal schnell 30% kostet eine Kiste Limo oder Spezi oder was auch immer mehr. Bei der Preissensibilität der Verbraucher, die wir heute haben, und die wird in 2 Jahren, glaube ich, nicht recht viel anders sein, werden die Verbraucher die Preise nicht akzeptieren. Mhm. Also ich glaube es nicht. Ich glaube, dass da der Markt jetzt auch 1,5 Jahre Zeit hat, sich darauf vorzubereiten. Wir tun das, wir sehen da eine große Chance auch wieder in unseren Eigenmarken und wir werden da auch.
Das heißt, wenn du von Eigenmarken, ja, habt ihr Paul Anderls Limonadenfabrik mit Apfelschorle, Limo, Cola, genau, glaube ich, oder? Ja. Sagt, dass ihr in der Hinsicht, dass ihr sagt, okay, wir werden Zucker da schon mal reduzieren bei den Eigenmarken, oder wie meinst du, dass ihr das da mit irgendwie schon mal.
Also zum einen vielleicht ganz kurz erklärt, wir haben eine Eigenmarke, Paul Anderls Limonadenfabrik. Unser Unternehmen entstammt einer Limonadenfabrik und diese Marke haben wir quasi auf Retro-Art wieder aufleben lassen und bieten da halt in 20x05 Schraubverschluss, aber auch in 20x05 in der Euro-Bierflasche eben Produkte an. Genau, also zum einen wird im Zuckerbereich, denke ich, werden sich sicher viele damit beschäftigen, dass man unter diese Grammzahl pro 100 Milliliter kommt, die einfach von dieser Abgabe stark betroffen sind. Da wird es wahrscheinlich ein Mix aus, weiß ich nicht, Süßstoff und Zucker werden. Wie sich das auf den Geschmack der Produkte auswirkt, das wird sich zeigen. Ich gehe davon aus, dass viele in dem Bereich hinarbeiten werden, weil ja die Konsequenz wäre diese heftige Preissteigerung durch die Abgabe. Ich glaube aber, was einfach sich komplett verändern wird, wird der Markt der Zero-Limonaden. Ich meine, das sehen wir ja heute schon. Mein Lieblingsbeispiel ist einfach Coca-Cola, die da in meinen Augen einfach sehr viel richtig machen und richtig gemacht haben. Wenn ich heute auf die Top-Artikel bei Coca-Cola bei uns im Haus schaue, dann verkaufen wir genauso viel Zero wie zuckerhaltiges Coca-Cola.
Ja. Ja. Und hast du auch oder kannst du jetzt schon erkennen, dass es irgendwelche neuen Trendgetränke gibt? Also so Trends sind ja in der Getränkebranche immer sehr selten eigentlich. Dass, also Trends gibt es viele vielleicht, ja, aber dass sich wirklich mal was durchsetzt. Jetzt ist ja irgendwie so der neueste Shit sozusagen die Ballaststoff-Limonaden. Ist sowas auch was, was bei euch im Getränkemarkt schon sichtbar wird?
Ja, also wir haben mit Superpop auch gleich gestartet, weil ich die Jungs den Patrick und den Fabi sehr gerne mag und ich finde die Idee super. Ich glaube, das, was jetzt gerade in diesem ganzen Bereich, es ist ja nicht nur Ballaststoffe, sondern auch das Thema Proteine, was ja jetzt nicht nur im Getränkebereich, sondern auch im Lebensmittelbereich ja gerade, denke ich, schon in aller Munde ist, zahlt für mich in das Thema Longevity ein. Also letztendlich dieses Bewusstsein für die Gesundheit, sich selbst optimieren, zu schauen, was konsumiere ich, was nehme ich zu mir. Und ich glaube, alle Getränke oder nicht nur alle Produkte, die einfach in diese Richtung gehen und wirklich einen Mehrwert für den Konsumenten mitbringen, die werden sicherlich großen Erfolg haben. Mhm. Also ich denke, dass sich da sehr viel tut. Ich sehe da auch eine riesengroße Chance für uns. Beispiel, wir sind vor ein paar Jahren mit Milch gestartet, mhm, mit Haarmilch, die wir heute super erfolgreich verkaufen, weil am Schluss schimpfen wir uns ja auch Getränkefachmarkt und ja, Milch ist ja auch ein Getränk. Und wir starten jetzt dann mit Milchalternativen. Haben wir heute schon im Sortiment, da haben wir aber eben auf das falsche Pferd gesetzt.
Mit Tetrapack dann oder?
Wir werden mit einer, wie soll ich sagen, sehr beliebten Marke im Tetrapack starten. Da braucht man auch das Rad nicht neu erfinden.
Die aus Schweden. Gesagt,
Nein, die werden es nicht. Und dann gibt es ja nur noch einen anderen. Ich glaube da fest dran, da tut sich viel in dem Segment und deswegen sehe ich eine große Chance drin. Und ja, da wird sicherlich die nächste Zeit noch viel passieren.
Ja, jetzt müssen wir nochmal anstoßen hier auf die Skinny Bee, Skinny Bitch. Und da hattest du vorhin schon was angedeutet. Da sind wir aber noch nicht näher drauf eingegangen bei der Skinny Bitch. Also ich glaube, da gibt es noch eine irgendwie persönliche Beziehung sozusagen.
Ja, da hast du sehr gut zugehört. Kompliment. Also der wahre Grund, warum ich das mitgebracht habe, ist, ich hatte ja vorher schon erwähnt, ich bin ja sehr, gleich nach der Schule, wenn man so will, habe ich eine Ausbildung gemacht und bin dann im elterlichen Unternehmen eingestiegen und da bis heute nicht mehr rausgekommen. Und irgendwie so, als ich glaube 24 oder so war, habe ich mit einem guten Freund, immer wenn wir halt weg waren, gab es mal eine Zeit, da war halt dann Cuba Libre in oder Wodka Bull oder was auch immer. Und der hat immer Wodka Soda getrunken. Und dann habe ich das auch mal probiert und irgendwie habe ich dann das Gefühl gehabt, dass es mir am nächsten Tag besser ging. Ob es dann wirklich so ist, habe ich jetzt keinen Beweis dafür. Und dann habe ich das halt auch getrunken und dann haben wir das immer zusammen getrunken und die, wo mit uns dabei waren, dann auch. Also davor kannte ich es nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, das finden alle super und das ist so toll. Und ja, das müssen wir unbedingt fertig abgefüllt als ready to drink in die Dose bringen. Und das haben wir auch gemacht und haben da ein Startup gegründet. Mein Spätzle war jetzt nicht, wie soll ich sagen, war von vornherein klar, dass er in seinem Bereich seine Sachen weitermacht und ich in meinem Bereich und wir das halt so nebenberuflich machen. Und so haben wir da viel Spaß gehabt, haben viele Erfahrungen gemacht und ich sage rückblickend immer, das Skinny Bitch war mein Studium. Also rückblickend haben wir beide einen Haufen Geld versemmelt, ja. Aber war eine tolle Erfahrung. Wir hatten so Erfolgsmomente wie eine Listung bei Rewe in Südbayern und waren auf der Rewe-Messe und durften da WKZ bezahlen, durften Regalpflege machen, durften sich Plätze im Regal im Lebensmittelhandel, durften wir uns erkämpfen und es war eine super Erfahrung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch die Marke geschützt, haben die dann irgendwie, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr auslaufen lassen und gesagt, ja, mei, jetzt.
Jetzt habt ihr ein Alter erreicht, da braucht es ja die.
Nee, wir haben gesagt, komm, jetzt, ja, dann machen wir's, lassen wir es auslaufen und dann hätten wir ja wieder irgendwie mal in eine Produktion gehen müssen und hätten das ja am Markt vertreiben müssen, dass du ja wirklich so eine Nachweispflicht hast, dass du die Marke benutzt und haben es auslaufen lassen und gesagt, ja, mei, das hat halt nicht funktioniert. Wodka-Soda in der Dose, so ein Schmarrn und musste dann heuer schon schmunzeln, als ich bei uns im Eingangsbereich, wo wir immer die Muster zugeschickt bekommen, habe ich dann eben drei Muster stehen sehen von 360, von Nine Mile und eben auch von Gorbatschow. Die sind, glaube ich, relativ zeitgleich gekommen. Da musste ich dann schmunzeln und dachte mir, komm, das bringe ich dann heute mit. Dann, das ist quasi ja meine Geschichte zu.
Sehr gute Wahl. Ich werde dir dann morgen berichten, ob ich tatsächlich auch keinen Schädel davon habe. Wobei, ich glaube, wir
sind einer Dose, glaube ich.
Genau, wollte gerade sagen, wir teilen uns sogar eine Dose. Haben wir schon ganz anders erlebt. Ich habe noch drei schnelle Fragen an dich, bevor wir dann wirklich zum Schluss schon kommen. Hast du in dieser illustren Branche einen Mentor, den du als deinen Mentor bezeichnen würdest?
Diesen einen Mentor habe ich nicht. Es gibt ein paar Leute, die ich so bezeichnen würde. Angefangen natürlich bei meinem Vater, der, klar, Vater, Sohn, das ist natürlich immer auch ein wichtiger Ratgeber und bis heute ein sehr wichtiger Ratgeber für mich. Und danach kann ich ganz klar sagen, dass es die Kollegen der Top-Getränke für mich heute auch sind. Namentlich Walter Hörl. Ich durfte damals ein Praktikum bei ihm machen, durfte alles anschauen. Das war super wertvoll für mich. Danach war ich Praktikant beim Klaus Lippert.
Der seinen Laden dann an die Radeberger verkauft hat.
Ja, das später. War dann viele Zeit später, aber da habe ich unendlich viel lernen dürfen vom Klaus. Und ich treffe mich heute noch ein, zwei Mal im Jahr mit ihm, weil ich ihn einfach gerne mag und er einfach für mich schon einfach eine wichtige Person ist. Und zu guter Letzt auch der Peter Sagasser, ja, wo ich auch eben Praktikant war, eben in diesen drei Häusern. Und diese drei Herren, die waren für mich in der Zeit super wichtig. Und wenn ich heute irgendwas hätte, weiß ich, könnte ich die immer auch anrufen. Und bin denen da einfach unendlich dankbar.
Und mit Peter Sagassas Neffen bist du heute Geschäftsführer der Top-Gruppe.
Genau.
Ja, genau, da schließt sich auch wieder ein Kreis sozusagen. Gibt es einen größten Fehler, außer vielleicht, dass ihr Skinny Bitch nicht das Potenzial vielleicht rausgeholt hat, was jetzt hier die größeren Kollegen machen?
Das sehe ich gar nicht als Fehler. Es war halt die Zeit dafür vielleicht eine andere. Von daher habe ich da keinen Schmerz damit. Wünsche ich den Anbietern viel Erfolg und wir werden sicherlich den einen oder anderen listen und verkaufen. Zu deiner Frage. Nein, es gibt für mich nicht diesen einen Fehler. Ich mache jeden Tag Fehler. Ich versuche, aus meinen Fehlern zu lernen und es dann in Zukunft besser zu machen. Ich finde das Thema Fehlerkultur und Fehler machen und auch der Umgang mit Fehlern super wichtig. Und Fehler gehören dazu. Ich sage immer, jeder darf einen Fehler machen. Wenn einer einen Fehler zweimal macht, dann, ja, das ist halt dämlich. Das Learning ist halt wichtig. Und von daher werde ich weiter Fehler machen und hoffe, dass ich immer auch ein Learning draus ziehe.
Und welche Schlagzeile im Insight würdest du gerne mal über dich bzw. dein Unternehmen lesen?
Das ist mir eigentlich nicht wichtig, ja, weil mir ist wichtig, dass wir im Unternehmen in die Richtung arbeiten, in der wir uns unsere Ziele gesetzt haben, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir uns ständig überprüfen, um einfach auch weiter an unserer Zukunftsfähigkeit zu arbeiten. Und ob ihr dann was schreibt oder nicht, das ist ja eh eure Sache. Deswegen.
Pauli, ganz herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und ich hoffe, du bist auch bequem gesessen, weil diese Stühle haben wir und auch diesen wunderbaren Tisch haben wir hier von dem Gastroausstatter Go-In zur Verfügung gestellt bekommen. Und ja, ich hoffe, du hattest genauso Spaß und Freude an dem Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Holger. Und eine große Ehre, als du mich gefragt hast, ob ich kommen will, war für mich eh klar, dass ich der Einladung folge und dank dir dafür und war sehr bequem gesessen.
Sehr schön, wunderbar. Dann vielen Dank, Pauli. Wir gehen jetzt noch auf eine Schaumige.
So machen wir das.
Also, pfiat euch.
Servus.
Danke dir. Ich habe das Glas nicht einmal leer getrunken.